Wir wollen mit einer Predigt ins neue Jahr starten, die habe ich einfach mal Blessings genannt, Segnungen. Und ich will dich mal so fragen, hey, was glaubst du eigentlich, was wirklich gut für dich ist in diesem neuen Jahr? Von was versprichst du dir ein gutes Leben? Von was versprichst du dir Hoffnung? Was ist so das, wo du denkst, boah, das brauche ich unbedingt in diesem Jahr? Was sind so die Prioritäten, von denen du sagst, ey, das muss unbedingt stattfinden in diesem Jahr, damit das ein richtig gutes Jahr wird? Wir haben ja schon ein paar von diesen Sachen gehört, was man alles so machen kann. Und die Frage ist immer so, ja, wie viel verspricht dir diese Sache, oder? Und wie will das wirklich dein Leben verändern? Ich würde dich so gerne ermutigen, dass du dir Vorsätze fasst, die wirklich dein Leben verändern würden, wenn sie wahr werden. Guck mal, ich habe mir letztes Jahr irgendwann mal vorgenommen, wieder reinzukommen beim Sport, über 10 Klimmzüge natürlich und so weiter. Und ich wollte eine bestimmte Zeit wieder laufen auf 5 Kilometer. Hey, und dann habe ich das schon ziemlich schnell geschafft, so auf der Hälfte vom Jahr. Und dann dachte ich so, ja, schön. Jetzt kann ich das vielleicht noch mit meiner App verschicken an alle meine Freunde, ja, wie gut meine Zeit war und so. Ich kann es direkt bei Facebook teilen oder Instagram und so. Aber hat es mein Leben jetzt bereichert? Ich dachte, naja, auch nicht so wirklich. Ich habe mich einen kurzen Moment gefreut, aber weißt du, es war jetzt nicht so, dass alles anders wurde, dadurch, dass ich jetzt wieder so und so schnell gelaufen bin und so weiter. Hey, ich will dich ermutigen, dass du dir Vorsätze fasst, die was mit deinem Leben machen würden. Und das sind meistens die Dinge, die so die Gedanken Gottes widerspiegeln würden. Weil Gott hat Ideen für dein Leben, die dein Leben wirklich verändern und bereichern würden. So, Anfang vom neuen Jahr und ich frage mich so, versetz dich mal kurz rein in diesen Gedanken, was würdest du jetzt jemandem raten, der zu dir kommt, setzt dich neben dich und sagt zu dir, hey, sag mir mal, worauf sollte ich achten dieses Jahr? Hey, welche Schwerpunkte sollte ich setzen in diesem Jahr, damit mein Leben richtig gut wird? Was würdest du dieser Person raten? Schwerpunkt Jesus. Okay, Schwerpunkt Jesus. Ihr müsst gar nicht laut reinrufen, dürft ihr sonst auch, aber und dann will ich diese Frage weiterspinnen und will so sagen, was würdest du dir selbst raten? Was würdest du dir selbst raten? Stell dir vor, du stellst dich heute Abend, machst du das, da stellst du dich vor den Spiegel, ja, wenn du die Zähne geputzt hast, damit du wieder ein bisschen besser aussiehst, okay, für die Frauen vielleicht vor dem Abschminken, ich weiß nicht, je nachdem, wie ihr das seht, okay, und dann redest du mal mit dir selber und gibst dir mal Ratschläge, was in diesem Jahr wichtig ist. Was würdest du dir denn selbst sagen? Was würdest du dir denn selbst sagen? Guck mal, im Psalm 34, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen, da steht eine Sache in Vers 13 und da heißt es, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Und diese Umfrage gebe ich mal weiter und ich drehe sie mal um und ich will mal fragen, wer von euch will denn gerne nicht gut leben und gerne viele schlechte Tage sehen in 2019? Darf ich mal Hände sehen? Wer hätte gern so ein richtig schlechtes Jahr in 2019? Keiner? Ich dachte, wenigstens bei den Deutschen, aber auch nicht. Okay, dann stelle ich die Frage so, wie David sie auch gestellt hat in dem Psalm. Wer möchte von euch denn gerne gute Tage sehen oder gut leben und schöne Tage sehen? Ist jemand dabei? Okay, also ich sage es nochmal, habe ich vorhin auch schon gesagt. Hey, wenn du dich jetzt nicht meldest, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Irgendwie denke ich mir so, weißt du, wenn du keine Erwartung hast dieses Jahr auch an Gott und irgendwo in deinem Herzen so eine Sehnsucht, Gott, mach was Gutes mit meinem Leben. Gott, schenk etwas, was mein Leben wirklich bereichert. Hey, vielleicht musst du dich am Ende auch nicht beschweren, wenn du gar nichts bekommen hast. Jakobus sagt mal, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, es ist so gut, mit so einer Bitte auch am Anfang vom Jahr zu ihm zu kommen. Also was würdest du denn jemandem raten, dass sein Leben richtig gut wird. Guck mal, stell dir mal vor, diesen Psalm, das wäre so wie früher in der Grundschule oder vielleicht gibt es auch noch irgendwie in weiterführenden Klassen. Du kennst nur diesen Satz, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Und jetzt sollst du diesen Psalm weiterschreiben. Also Doppelpunkt und jetzt schreibst du diesen Psalm weiter. Ja, wie geht denn das? Gutes Leben zu führen, schöne Tage sehen. Und was würdest du dann raten? Ja, also wir haben schon ein bisschen was von Jürgen hier auf dieser Grafik gesehen. Würdest du sagen, hey, mach dir weniger Stress, arbeite weniger. Gell, das ist immer ein schöner Vorsatz, ich will ein bisschen weniger arbeiten, aber der Chef kommt, hat 5 neue Projekte und sagt, vergiss es, weniger arbeiten, wir machen noch mehr. Oder mehr Sport, und du sagst, es ist immer gut, super. Oder gesünder ernähren. Wir haben da wirklich im Urlaub diese Erfahrung gemacht, gesünder ernähren. Wir haben da erlebt, dass gesünder ernähren heißt eigentlich, dass du Schwedenkräuter trinken musst. Kennt jemand von euch, der im ersten Gottesdienst noch nicht war, Schwedenkräuter aus der Apotheke? Und zwar ist das irgendwie so ein bisschen das Geheimrezept unter manchen Russlanddeutschen. Mein Schwager ist Russlanddeutscher, hat mir gesagt, Öli, du hast Halsschmerzen gehabt heute Morgen, du musst Schwedenkräuter trinken. Und ich dachte, okay, was sind Schwedenkräuter? Dann hat er eine Flasche geholt und das war Doppelkorn. Und da in diesem Doppelkorn waren Schwedenkräuter aus der Apotheke eingelegt. Ich habe nur dran gerochen und dachte so, boah, das soll jemand trinken. Und dann habe ich das getrunken und das ist das bitterste, ekligste Zeug, was ich jemals getrunken habe. Und er meint, boah, ich sag dir, ein Teelöffel davon und die Halsschmerzen sind weg. Ja, er hat mir erzählt von seiner Oma, die hat sich mal den Arm gebrochen und dann hat sie sich Umschläge gemacht mit Schwedenkräuter. Und er sagte, Oma, du hast dir den Arm gebrochen, das funktioniert nicht. Ja, du musst zum Arzt gehen, das ist gefährlich und so. Und sie sagt, nein, ich habe Schwedenkräuter genommen, das ist alles gut. Das Krasse ist, ich habe diese Schwedenkräuter getrunken und ich hatte am Morgen vorher Halsschmerzen nach dem Schlafen und am nächsten Morgen, nachdem ich Schwedenkräuter getrunken hatte, nicht mehr. Also gesünder ernähren, vielleicht so ein Ratschlag für dich, okay. Oder mehr Zeit für Familie und Freunde, weniger vergleichen, nicht so sehr einen Kopf darum machen, was die Leute über dich denken, ist ja auch immer so eine Sache. Oder der schwäbische Rat, leg dir Geld zur Seite, Geld, dann hast du später was und dann kannst du vielleicht irgendwann was machen und so weiter. Was würdest du jemandem raten für 2019 und was würdest du dir selbst raten? Ich finde es sehr ungewöhnlich, nachdem der David gefragt hat, wer möchte gerne ein gutes Leben und wer möchte gerne schöne Tage sehen, da kommen irgendwie drei Ratschläge, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Auch als Christ nicht unbedingt. Das sind die Dinge, die unser Leben so bereichern würden. Spannend. Und wir lesen mal den kompletten Abschnitt. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Also das wäre eigentlich Vers 13 bis 17 oder 16. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Und jetzt quasi Doppelpunkt. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, also betrügen, lügen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und hier kommt die Verheißung dazu. Warum verändert das unser Leben zum Besseren? Weil die Augen des Herrn merken auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Aha. Gott verspricht, wer diese Dinge umsetzt, hey, der lebt einfach nach seinem Herzen. Und wenn jemand einfach sein Herz nach Gottes Herz ausrichtet, dann liebt Gott das. Und dann gefällt es Gott auch, sich immer wieder in das Leben zu investieren von solchen Menschen. Und diese drei Punkte will ich einfach gerne so mit euch durchgehen. Und Nummer eins ist, behüte deine Zunge. Man könnte auch übersetzen, bewache deine Zunge. Pass auf das, was da aus deiner großen Klappe manchmal rauskommt. Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist es so wichtig, so ein bisschen mal die eigene Zunge zu tracken und aufzuzeichnen und mal zu schauen, hey, was sage ich eigentlich? Was rede ich eigentlich so den ganzen Tag? Jesus hat mal gesagt in Markus 7, Vers 21, müsste es gewesen sein, genau. Er sagt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, da kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, in uns drin ist eigentlich immer das Problem, wenn wir was verändern wollen. Es sind gar nicht so sehr die Umstände, es ist unser eigenes Herz, es ist unsere eigene Schaltzentrale unseres Lebens. Und weißt du, da, wo unsere Worte rauskommen, da erfahren wir eigentlich immer ganz, ganz gut, was in unserem Herzen los ist. Ey, deine Worte erzählen dir und mir, was in deinem Herzen nicht stimmt. Oder auch, was da stimmt. Denn du kannst es gar nicht verhindern, dass das, was in deinem Herzen drin ist, auch aus deinem Mund rauskommt. Und deswegen ist es so was Wichtiges, die Zunge zu bewachen und zu schauen, hey, wie sieht's denn damit aus? Und Jakobus im dritten Kapitel von seinem Brief, der hat so einen ganzen Abschnitt über die Zunge und er sagt, hey, die Zunge ist wie das Ruder von einem Schiff. Mit anderen Worten, dein ganzes Leben lenkst du eigentlich durch deine Zunge. Deine Worte bestimmen, wo du am Ende hinkommst. Und er hat noch ein anderes Wort, er sagt, hey, deine Zunge ist wie Feuer und sie kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Das ist dieser kleine Funke, der alles lichterloh zum Brennen bringt. Ich habe das gerade jetzt erlebt. Wir waren als Jugendkirche auf der Silvesterkonferenz, hatten eine starke Zeit. Insgesamt waren da über 1000 Leute. Und ich war gerade so frisch da, mich gerade so ein bisschen an das Konferenzklima gewöhnt und so. Und wir hatten immer so Mitarbeitergebet. Wir haben vorher so für die Gottesdienste gebetet. Und ich war dann auch da drin. Und da war so ein junger Typ, junger Leiter, junger Prediger. Und der hat dieses Mitarbeitergebet geleitet. Ja? Und ich habe den so reden gehört. Der hat voll draufgehauen und war laut und so. Und in meinem Herzen hat sich ein Urteil gebildet. Kennt ihr sowas? Du schaust jemanden an, du hörst jemandem zu. Und du bildest dir ein Urteil, ohne diese Person jemals vorher gesehen zu haben. Und den Typen kannte ich auch wirklich vorher gar nicht. Sonst kenne ich da viele, den kannte ich nicht. Und in meinem Herzen war so, ach komm, das ist nicht echt. Ey, der macht doch nur eine Show. Der hat die Worte drauf, aber in seinem Herzen ist das doch alles gar nicht. Das war so mein Gedanke. Und es war erst ein Gedanke, das war erst hier drin, okay, verurteilen. Aber dann abends, hat gar nicht so lange gedauert, nach dem Gottesdienst, rede ich mit einem meiner Leiterkollegen und sage ihm so, ja, ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl bei dem und ich glaube, da müssen wir aufpassen, das ist alles nicht so echt, bisschen oberflächlich und so. Boah, dann hat das schon irgendwie angefangen, der Wald zu brennen, oder? Und dann bin ich irgendwann abends auf meinem Hotelzimmer gewesen und es fing die Gedanken an, wenn Gott so an dir arbeitet, ja, und sagt, mein Lieber, das lasse ich dir nicht durchgehen, okay? Und er sagt so, ey Öli, du hast echt daneben gelegen. In der Nacht nochmal aufgewacht und immer wieder die Situation vor Augen und ich wusste, ich habe einfach vorschnell geurteilt, okay? Ich hab zugelassen, dass mein Herz irgendwo Worte formt, die einfach nicht okay waren. Und ich bin dann am nächsten Morgen, habe ich mir den Jungen geschnappt und habe gesagt, können wir uns mal da an den Rand setzen im Gottesdienst. Dann habe ich mit ihm geredet und ich habe echt als derjenige, der 10 Jahre älter ist als er, habe ich zu ihm gesagt, ey, weißt du was, ich habe gestern im Gebet, ich habe die und die Gedanken über dich gehabt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich so über dich gedacht habe. Ich bitte dich um Vergebung und hey, ich würde dich, glaube ich, gerne kennenlernen, wie du wirklich so bist und so. Wir müssen noch länger unterhalten. Eigentlich ein sehr, sehr feiner junger Mann, ein richtig cooler Typ. Und weißt du, Zunge bewahren, behüten. Und das kann auch bedeuten, dass du dich für deine Worte entschuldigst, die du rausgelassen hast. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deiner Familie, egal ob du schon selber irgendwie so eine Familie leitest, weil du Mama oder Papa bist oder einfach Teil einer Familie bist. Kennst du das auch? Es braucht eigentlich nur einen, der mit Worten am Tisch die Atmosphäre vergiftet und der ganze Abend ist gelaufen. Schon mal erlebt? Kennt das jemand außer mir? Na, ihr kommt alle aus braven Familien, aber bei uns ist das so, ja. Ich merke auch gerade als Papa, ich habe das echt in der Hand, da ist irgendwas, ich bin genervt und dann will ich auch, dass die Leute das spüren, okay? Oder es ist ein bisschen was nicht so gelaufen, wie ich das wollte, dann wird rumgebruddelt. Oder mal die Kinder, ja, eine ganz kleine Sache, aber ich eskaliere sofort und so richtig draufhauen und immer bist du so und ich kann es nicht mehr hören und so weiter. Und der ganze Abend ist gelaufen. Und es ist auch wie so eine Saat. Ja, du fängst an und dann alle anderen irgendwann giften sich nur noch an. Und ja, krass, oder? Es ist so wichtig, dass wir anfangen, auf unsere Worte aufzupassen. Denn soll ich dir was sagen? Unsere Worte zeigen, was in unserem Herzen ist. Unsere Worte, die können Unglauben sprechen. Hey, irgendeine Situation, irgendeine Herausforderung und ruckzuck kommen irgendwelche Worte raus. Oh nein, das werden wir nicht hinbekommen oder so. Und das wird jetzt ganz schwierig und ich weiß nicht weiter und du erwartest das Negative und so weiter. Unglaube kommt immer ganz stark auch aus unserem Mund raus. Oder Misstrauen, Neid, Unsicherheit oder Lästern, negatives Reden oder andere Leute, die immer nur in der Vergangenheit leben. Deine Worte zeigen dein Herz und deswegen will ich dich ermutigen, dass du anfängst, auch in 2019 wirklich über deine Worte zu achten und mach dir doch vielleicht mal heute Gedanken. Sag mal, was kommt eigentlich im Moment immer aus meinem Mund raus? Und was zeigt das vielleicht über mich? Und soll ich dir was sagen? Das Schöne ist, dass über Jesus wird gesagt, dass er am Kreuz alle Mächte und Gewalten gebrochen hat. Er hat alles besiegt, was da irgendwo zu besiegen war und sogar dein Herz hat er besiegt. Soll ich dir was sagen? Ohne Jesus kommst du eigentlich nicht los von dem, was in deinem Herzen drin ist. Du kannst deinen Charakter, glaube ich, nicht wirklich verändern, dauerhaft, ohne Jesus. Aber mit Jesus und mit dem, was er am Kreuz für dich getan hat, da darfst du Freiheit erleben, da darfst du ein anderer Mensch werden, da darfst du ein glaubensvoller Mensch werden, da darfst du jemand sein, der andere inspiriert, da darfst du jemand sein, der andere sogar neugierig macht auf diesen Jesus. Das alles kann passieren, wenn Jesus dein Herz regiert. Und im Jakobusbrief, da sagt Jakobus auch, man kann jedes Tier auf dieser Erde zähmen, aber eins geht nicht. Kein Mensch kann seine Zunge zähmen. Was heißt denn das jetzt? Pech gehabt? Nein, das heißt, alleine schaffst du es nicht. Das heißt, dass du Gott wirklich brauchst. Und da habe ich auch immer wieder ganz oft erlebt, wie auch durch seinen Heiligen Geist Gott immer wieder in Situationen, bevor ich was sagen wollte, auch oft reingeredet hat und gesagt hat, hey, stopp, hör auf. Ganz oft habe ich das gehört. Ne? Tja, und manchmal auch hinterher, so wie ich es vorhin erzählt habe. Hey, können wir mal drüber reden, was da aus deinem Mund rausgekommen ist? Und willst du mir das nicht bringen? Willst du nicht dich hier an diesem Punkt auch verändern lassen? Ich habe das auch gelernt. Ich bin eher so ein kritischer Typ generell. Und ich habe wirklich gelernt, auch da, wenn wir anfangen, gute Worte zu sprechen, dann ist es schwierig, gleichzeitig schlechte Worte zu sagen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich sage, ich will meine Kinder, meine Frau sowieso auch, aber das mache ich noch öfters, aber meine Kinder, ich will mindestens einmal in der Woche, ich mache es, glaube ich, öfters sogar, will ich sie wissen lassen, dass ich stolz auf sie bin, dass ich an sie glaube und dass ich begeistert bin, dass sie die Person sind, als die Gott sie erschaffen hat. Hey, das ist so was Wertvolles. Du kannst mit deinen Worten so viel Gutes tun. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, ein Attentäter der Liebe mit deinen Worten zu werden in 2019? Dann haben wir noch einen zweiten Gedanken. Lass das Böse los und tue das Gute. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo wir das Böse gar nicht mehr böse nennen. Wir tun so, wie wenn irgendwie alles in Ordnung wäre und wie wenn jede Art zu leben in Ordnung wäre. Hauptsache, ja, wir lassen jeden so leben, wie er will. Ich glaube aber nicht, dass Gott so drauf ist. Gott hat uns ziemlich klar gezeigt, wie er sich Leben vorstellt und wie Leben auch funktioniert und gelingen kann. Wie Leben auch gut ist für uns. Und weißt du, weil Gott uns liebt, da steht er immer auf, wenn Böses getan wird, auch in uns. Er will sich das nicht gefallen lassen. Deswegen ruft er uns und sagt, hey, Öli, jetzt ist dran, dass du umkehrst. Oder ich habe öfters diese Geschichte schon erzählt, ja, dass ich mal so im Gebet Gott gesagt habe, Gott, Herr, was hast du zu mir zu sagen? Rede mal wieder zu mir, sag mir, was du dir wünschst in meinem Leben und so weiter. Und er sagt, nein, ich habe dir 4 Sachen gesagt und du hast sie nicht getan. Ich sage dir nichts, bevor du nicht anfängst, mir gehorsam zu sein. Und ich dachte, oh krass, Gott, bist du so? Ja, soll ich dir was sagen? Weil Gott uns liebt, möchte er darauf bestehen, dass du das Böse loslässt und das Gute tust. Weil er beteiligt sich nicht daran, dass du dein Leben zerstörst. Und weißt du, wir benennen Sachen heute oft um. Egoismus, das nennen wir Selbstfindung, oder? Und ich habe es auch vorhin schon gesagt, es ist ein schmaler Grat, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich etwas Göttliches, seine eigene Persönlichkeit, auch seine Berufung, die Art, wie Gott dich geschaffen hat, zu entdecken. Aber es ist, glaube ich, total übel, wenn du dich nur um dich selbst drehst. Weil allein Beziehungen funktionieren so nicht. So viele fragen sich heute, warum gehen Ehen kaputt? Und dann höre ich ihnen zu, oft auch in Seelsorgegesprächen, und ich merke, okay, keiner will auf sein Recht verzichten. Und zwar in keinem Punkt. Dann kann ich dir sagen, daran liegt's. Man kann keine Beziehung führen, ohne sich zurückzunehmen. Es funktioniert überhaupt nicht. Oder wir Untreue nennen wir heute Liebe, oder? Ich habe mich einfach neu verliebt. Aber eigentlich nennt Gott das Untreue. Oder Lüge, das nennen wir Rücksichtnahme. Ah Gott, wir wollen nicht irgendwie jemand vor den Kopf stoßen. Wir wollen die harte Wahrheit vielleicht nicht sagen oder keine Ahnung, was auch immer wir da so denken. Gott sagt in seinem Wort an vielen Stellen, dass er das Böse hasst. Dann dürfen wir nicht immer Verständnis für das Böse haben. Weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir auch als Christen heute denken, Wir müssen alles akzeptieren und alles irgendwie so stehen lassen. Wir wollen niemanden verurteilen, sagen wir dann oft. Aber ich sage euch eins, dass wir Dinge richtig nennen, die Gott richtig nennt, und Dinge falsch nennen, die Gott falsch nennt, hat nichts mit Verurteilen zu tun. Es hat einfach was mit Treue zu tun. Und die Frage ist ja immer noch, wie wir das machen und ob wir das auch leben. Wenn Menschen an uns sehen, dass wir immer groß die Klappe aufreißen und sagen, was alles richtig und falsch ist, aber überhaupt nichts in unserem Leben davon sichtbar wird und auch irgendwie keine Liebe zu Menschen und so weiter sichtbar wird, ja, dann finde ich es auch nervig. Und wenn Christen nur so sind, dass sie immer nur auch nur darauf achten, das Böse loszulassen und immer das betonen, was man alles nicht darf und so weiter, dann finde ich das total nervig. Wir Christen müssen ja auch einen Gegenentwurf bringen. Wie lebt man denn dann? Verstehst du? Deswegen sagt David hier, lass das Böse los, aber nicht nur das, tu auch das Gute. Und das Schöne ist, immer wenn du in den Plänen Gottes unterwegs bist, dann hast du gar nicht so viel Zeit, Böses zu tun. Dann kannst du gar nicht so sehr Menschen verletzen. Wenn du dabei bist, sie zu verlieben, ist es schwierig, sie dabei auch noch zu verkloppen. Das geht gar nicht. Das finden wir auch bei David. Weißt du, David schreibt diesen Psalm in dem Moment, wo so sein Stern echt am Sinken war. Hey, er war der Schwiegersohn des Königs geworden damals. Er war der gefeiertste General, den Israel je gesehen hatte. Die Mädels, wenn er von seiner Schlacht nach Hause kam, dann haben die alle mit irgendwelchen Trommeln und so ihn empfangen und haben gesungen, ja, dass David irgendwie 10.000 Feinde besiegt hat und waren absolut begeistert. Und dann lässt Gott es zu, dass etwas passiert, was er sich nicht gewünscht hat. Der König, der fängt an, ihn zu hassen. Sein Schwiegervater. Und er fängt an, Mordanschläge auf ihn zu üben. Und David muss fliehen. Er ist kein General mehr. Er hat keine Armee mehr im Rücken. Er muss seine Villa da lassen, seine Frau zurücklassen. Er hat nichts mehr. Und irgendwann hockt er in der Wüste. Und dann passiert was ganz Spannendes. Da kommt ein Bote zu ihm und sagt, hey David, die Philister sind mal wieder in Israel eingefallen. Da, diese Stadt da hinten, hey, die haben die überfallen. Und du musst irgendwas tun. Du bist doch der Heerführer. Weißt du, und David hätte echt sagen können, ey, sorry, ich bin nicht mehr der Heerführer. Ey, Israel hat mich hängen lassen. Alter, mein König, der will mich töten. Ich sehe es nicht ein. Warum soll ich noch irgendwas hier für dieses Volk tun, das mich gar nicht mehr will und mich gar nicht mehr liebt? Ich muss hier wie so ein Räuberhauptmann leben. Da hat sich eine ganze Menge von so üblen Typen hatten sich um ihn rum gesammelt. Ja, die hatten ihn zu ihrem Anführer. Er war wie so ein Robin Hood da irgendwie. Und er hatte schon ein bisschen so eine schnelle Eingreiftruppe irgendwo, ja, aber er hätte sagen können, nein, was soll das? Ich bin beleidigt, Gott. Du hast mich hängen lassen. Ich diene dir nicht mehr. Aber er macht es nicht, sondern er fragt Gott, Herr, was soll ich machen? Und Gott sagt zu ihm, geh und kämpfe für diese Stadt und du wirst siegen. Und genau das passiert auch. Weißt du, ich finde das so stark. Wir wollen nicht nur das Böse lassen, wir wollen das Gute tun. Und selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, es ist eine Herausforderung, unser Leben, ja, da ist so vieles verbesserungswürdig. Gott, tu bitte erst das und das und das und das und das, dann werde ich dir dienen. Aber hey, so möchte ich nicht leben. So möchte ich nicht leben. Und wisst ihr, ich habe das auch erfahren dürfen. Dieses Jahr, also die Wochen jetzt vor Silvester, die waren für uns als Familie herausfordernd. Wir hatten da so einige Dinge, die mich wirklich herausgefordert haben. Und ich habe manchmal echt gedacht, boah. Und wisst ihr, dann fährst du zu so einer Konferenz und ich sollte da auch predigen und wieder viele Gespräche führen und Seminare machen. Und eigentlich habe ich gedacht, ich will auch mal ein Gespräch führen. Ich will selber mal lieber ein Seminar besuchen gerade, als eins halten und so weiter. Ach komm, warum muss ich denn jetzt dienen? Ich war echt so, oh. Bis dahin, dass ich einen Tag vor der Konferenz am liebsten unseren Chef angerufen hätte und hätte gesagt, ich komme nicht. So heftig war es wirklich bei uns. Und dann bin ich hingefahren. Und es war echt krass. Wir hatten diese Konferenz und wir hatten so das Gefühl, bis zum letzten Abend auf der ersten Konferenz war noch nicht so viel passiert. Das hatten wir schon anders erlebt, die Vorjahre. Da hatte Gott echt früh auch so wie eingeschlagen und zu uns geredet und die ganze Konferenz bewegt. Und wir hatten das Gefühl, dieser Moment fehlt noch. Und dann war es echt stark. Einen Abend vor dem letzten Abend sagt Gott zu mir, Öl, ich werde dich benutzen dieses Jahr, dass dieser Moment kommt. Ich werde dich benutzen. Ich werde mich an dir verherrlichen. Weißt du, und das ist das Schöne. Gott, der braucht nicht, dass alles perfekt läuft, um mich gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, ich kann nur diejenigen fragen, die es miterlebt haben, aber für uns als Leiterschaft war es krass, was an dem Abend passiert ist. Viele, viele Dinge. Einer meiner Mitleiter hat gesagt, hey, nachdem du drei Sätze gesagt hast, wusste ich, das wird der Abend, wo Gott die Herzen bewegt. Und ich dachte, krass, in der Vorbereitungszeit gefühlt alles nicht so gut gelaufen, aber es hindert Gott gar nicht daran, uns gebrauchen zu können. Also wie gut, wenn wir nicht gleich aufgeben, sondern sagen, ja Gott, ich will nicht nur das Böse loslassen, sondern das Gute tun, selbst wenn ich das Gefühl habe, ah, eigentlich geht es mir gar nicht so gut. Eigentlich bräuchte ich es selber. Und weißt du dann, wenn Gott dich gebraucht, dann stehst du nur noch da und sagst, es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn Gott dich gebraucht. Das ist meine feste Überzeugung. Also lass das Böse los und tue das Gute. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um in 2019 etwas mit Gott zu erleben. Und dann ein letzter Gedanke, den halte ich jetzt kurz. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist auch die Jahreslosung, also der Bibelvers, der gezogen wurde für das Jahr 2019, für alle Kirchen auch. Suche Frieden und jage ihm nach. Was heißt denn Friede? Friede ist in der Bibel etwas total Ganzheitliches. Es ist der berühmte Shalom. Okay, das haben nicht die Juden auf der Straße, die haben sich Guten Tag gesagt, sondern Shalom. Ja, so lief das da. Und Shalom, das heißt irgendwo, dass du Frieden mit Gott hast zuallererst mal. Ja, dass deine Schuld dir vergeben ist. Dass du weißt, hey, ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mich angenommen. Dass du weißt, hey, auch, hey, mein Leben ist auch in der Ewigkeitsperspektive gesehen sicher. Friede ist auch natürlich Friede zwischen Menschen. Friede ist auch irgendwo sozialer Friede und versorgt zu sein, auch finanziell und materiell alles zu haben, was man braucht. Friede ist natürlich auch als ein Aspekt politischer Friede oder auch Gesundheit. Friede ist für die Bibel immer wirklich alles. Und wie kann man diesen Frieden suchen und wie kann man ihm nachjagen? Und ich finde ja mal interessant, wie das formuliert ist hier, oder? Suche Frieden und jage ihm nach. Ist doch schon krass. Also scheinbar ist es nicht so, dass du einfach irgendwo ziellos durch die Gegend laufen kannst und dann fällt dir der Friede auf den Kopf, wie irgendwie so ein Schneeball oder so vom Dach oder irgendwas in der Art. Nee, das passiert nicht. Friede muss man suchen, Frieden muss man nachjagen. Friede kostet, glaube ich, auch immer ein bisschen was. Das merken wir, oder? Wir haben mit meiner Frau heute Morgen geredet, dass wir 70 Jahre Frieden in Europa haben, hat aber schon auch viel gekostet. Nämlich, dass Staaten sich entschlossen haben, komplizierte Verträge miteinander zu schließen, auf eigene Rechte zu verzichten und so weiter und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Friede ist nicht billig zu haben irgendwie. Friede muss gesucht werden und muss man ihm nachjagen. Also hey, das ist wie so eine Jagd. Erst suchst du das Wildschwein und dann jagst du das Wildschwein. So, ne? Na ja, Roman hat es gerade gemacht, aber der ist heute nicht da. Suche Frieden und jage ihm nach. Und ich will eigentlich nur einen Aspekt heute sagen, wie wir das machen können. Und es ist ein Stück weit das, was ich schon betont habe. Also einmal, ich glaube wirklich, dass wir Frieden finden, indem du deine Zunge behütest. Verstehst du, was ich meine? Wie entstehen Kämpfe, Streit und so weiter? Ey, weil Leute ihre Zunge nicht im Griff haben. So passiert es doch, oder? Und wie noch? Weil einzelne Menschen das Böse nicht loslassen wollen in ihrem Leben. Weil sie das Gute nicht tun wollen. Oder weil sie das Gute nur tun wollen, wenn vorher alle anderen auch das Gute tun. Aber das ist nicht der Ruf Gottes. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe noch einen Aspekt, wie du das verwirklichen kannst. Und das ist eigentlich der Gedanke, der auch in Matthäus 6, Vers 33 steht. Da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Alles, was du zum Leben brauchst, alles, was du vielleicht, wo du vielleicht schnell dazu bereit wärst, das an die erste Stelle zu tun, da sagt Gott, das gebe ich dir, wenn du zuerst, hey, dich für mich einsetzt und für das, was mir wichtig ist. Weißt du, Gott wünscht sich, dass du am Anfang von diesem Jahr nicht einfach nur eigene gute Vorsätze aufstellst. Und ich habe auch Pläne und ich habe auch Gedanken und ich glaube auch, dass es gut ist, so wie Jürgen auch gesagt hat. Hey, aber ich möchte als allererstes mit Gott besprechen. Gott, was willst du in diesem Jahr? Wo willst du mich hinführen? Wo darf ich noch wachsen? In welchem Bereich? Gott, wo darf ich dir dienen? Was ist, was dir wichtig ist? Wo soll ich mein Geld investieren? Gott, was wünschst du dir? Was wünschst du dir auch für uns als Gemeinde? Was für uns als Familie? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt. Ich habe wochenlang mich jetzt damit beschäftigt, eine bestimmte Sache anzuschaffen, persönlich, okay? Und das ist eine Sache, die wirklich nötig ist. Ich brauche das, weil ich sonst bestimmte Dinge nicht tun kann. Aber es war so kompliziert und ich habe mich damit beschäftigt. Ich könnte das Produkt nehmen, das. Was wäre denn gut? Was wäre für das besser? Was für das besser? Und wie würde das wohl in einem halben Jahr aussehen? Denke ich dann immer noch, das ist das Beste? Und ich irgendwie ist mir schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Und normalerweise treffe ich Entscheidungen eher relativ leicht. Es fällt mir nicht schwer. Und ich habe irgendwie das nicht hinbekommen. Und immer wieder war in mir so eine Blockade. Warte, triff noch keine Entscheidung und so weiter. Und irgendwann kam dieser Bibelvers in mir auf. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere zufallen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich verstehe, du willst irgendwas zuerst von mir. Was ist das denn? Und dann hat Gott redet ja, wenn wir es hören wollen, redet er, glaube ich wirklich. Er redet in unsere Gedanken hinein und hat mir so 2, 3, 4 Themen gezeigt, wo er gesagt hat, hey, ich würde gerne, dass du dich erst darum kümmerst. Und das meiste habe ich jetzt schon erledigt mittlerweile. Und jetzt spüre ich auch langsam eine innere Freiheit, diese andere Entscheidung zu treffen. Weißt du, und ich glaube, das ist der Weg. Wir haben vorhin gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ja, was heißt denn das? Es ist immer schwierig, alles zu geben, oder? Mein Satz ist immer, alles ist nichts. Also wenn du alles geben willst, dann gibst du am Ende nichts, verstehst du? Weil alles ist so unkonkret, wie es ja irgendwie nur sein kann, oder? Das ist so wie, wenn man verliebt ist am Anfang. Oh, ich tue alles für dich. Und dann irgendwann kommt so eine nüchterne Frau und sagt, ja, was heißt denn das? Heißt alles auch, dass du den Müll rausbringst? Heißt alles, dass du dieses schwierige Gespräch mit den Kids führst? Ja, das andere alles. Das andere alles würde ich jetzt lieber nehmen in dem Moment oder so, ne? Nein, alles muss konkret werden. Und ich glaube, Gott will nie alles von uns. Gott ist so großzügig, das kannst du gar nicht glauben. Der ist viel großzügiger, als du selbst zu dir bist. Davon bin ich überzeugt. Er will immer nur 1, 2, 3 Dinge von dir, die du jetzt tun sollst. Und er sagt, hey, behalt den Rest, leb davon, genieß es. Mit unserem Geld ist ja genauso. Hey, gib mal zuerst aus Glauben etwas in mein Reich, in die Gemeinde rein und leb von dem Rest. Das ist immer Vertrauen, was wir auch Gott gegenüber ausdrücken, wenn wir zuerst uns um seine Angelegenheiten kümmern. Das heißt, wir vertrauen ihm für alles andere. Und Gott liebt es, diese Herzenshaltung auch zu belohnen in unserem Leben. Und da will ich dich einladen, dass du dich persönlich fragst, dass ihr euch als Familie und als Ehepaar fragt, was ist eigentlich Gottes zuerst? Hey, du kannst deine Karriere als erstes planen, du kannst deinen Urlaub als erstes planen und all deine Anschaffungen und all dein Geld verplanen für dieses Jahr. Aber ich glaube, dass Gott dasteht und sagt, du, ich bin es wert, als der Schöpfer des Universums und der sein Leben für dich gegeben hat, dass du sagen würdest, ich zuerst. Und weißt du was? Wenn du sagen würdest, ich zuerst, dann wäre es das Beste, was du für dein Leben tun könntest. Wir hatten ein Motto für die Predigten auf unserer Silvesterkonferenz. Das sage ich auf Englisch einmal und dann übersetze ich es noch kurz für diejenigen, die ja nicht so fit sind. Wobei ich glaube, hier ist es nicht so problematisch. Das ist ein Satz von Jonathan Edwards und er hat immer gesagt, I am most satisfied when he is most glorified. Heißt so viel wie, ich bin dann am zufriedensten, sogar am glücklichsten, wenn Gott durch mein Leben am meisten verherrlicht wird. Boah, das ist Glaube, oder? Das ist Glaube, oder? Und ich denke, dass wir so viel verpassen in unserem Leben. Ich glaube, dass du letztes Jahr so viel verpasst hast, weil du an vielen Stellen das nicht geglaubt hast. Ich auch nicht. Und dann haben wir unseren eigenen Segen gesucht. Und Gott hat gesagt, oh, ich hätte eigentlich mehr für dich gehabt, aber du kannst schon auch das billige Zeug nehmen. Ja? Du kannst den billigen Wein trinken, wenn du willst. Ich hätte auch was Vernünftiges für dich gehabt. Aber du kannst den Dacia fahren, wenn du magst. Ja? Aber ich hätte vielleicht auch was anderes für dich gehabt. Nein, das nicht gegen Dacia. Ich habe gerade wieder gehört, die haben sehr, sehr gute Motoren. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hey, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Und wir haben 3 Punkte bekommen, die wir umsetzen können in 2019. Und ich will noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass es gut ist und wertvoll ist, Herr, zuerst nach deinem Reich zu trachten. Und wir dürfen wissen, Herr, dass wir bei dir nie zu kurz kommen, weil du uns versorgst, weil du Wunder tust in unserem Leben. Wunder in jeder Hinsicht, auch wo wir dich vielleicht in manchen Bereichen nicht für den Experten halten. Du bist der Experte in allen Bereichen, Herr. Und du wirst es gut machen. Herr, deswegen wollen wir uns heute Morgen neu entscheiden, dich zuerst zu suchen, dir zuerst nachzufolgen. Und wir beten, dass du uns so reich segnen wirst, dass wir überrascht sind, Herr. Herr, schenk uns Gnade, unsere Worte einfach zu bewachen und zu behüten, Herr, dass wir deine Worte sprechen, dass wir gute Worte sprechen, Worte des Glaubens, Worte, die Menschen ermutigen. Herr, Worte, die großzügig sind und nicht neidisch und eifersüchtig, Herr. Herr, ich bete, dass du deinen Finger legst auf Dinge, die böse sind, die wir tun, an denen wir festhalten wollen, die nicht deinen Plänen entsprechen, Herr Jesus, wo wir denken, wir können das nicht loslassen. Dass wir den Mut haben, das loszulassen, Herr, was sowieso nicht wirklich Segen für uns sein wird, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns Gnade schenkst, den Frieden zu jagen, Herr, indem wir dein Reich an die erste Stelle stellen. Segne uns dazu. Und ich bete, dass du noch redest zu uns heute und in der Woche, Herr, was du konkret für uns hast und welche Schritte du konkret, Herr, dir von uns wünschst. Amen.